In Bayern wurde Faust bereits gestrichen vom Lehrplan. In Berlin soll Goethe demnächst nur noch in einfacher Sprache an den Schulen gelehrt werden. Liegt das am ständig sinkenden Niveau an den Schulen? Oder schwingt da auch ein Hass, eine Verachtung gegen die eigene Kultur und Sprache mit? Darüber spreche ich gleich mit dem deutschen Germanisten und Publizisten Benjamin Kaiser. Bleiben Sie dran. Guten Tag, Herr Benjamin Kaiser. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind hier bei Deutsch und Deutlich. Wir kennen uns nicht. Ich bin einfach auf Sie aufmerksam geworden infolge eines Tweets. Sie haben dort beklagt, dass die Analphabetisierungsquote unter dem Kaiser Wilhelm I. und II. Besser war als heute in Deutschland. Also eigentlich läuft es in die falsche Richtung. Und ich habe mich dann ein bisschen auf Ihrer Webseite auch umhergeschaut, habe gesehen, Sie sind verantwortlich für Radio Libertas, publizieren auf dieser Webseite. Vielleicht eben, bevor wir ins Thema einsteigen, kurz zu Ihnen. Wer sind Sie und was machen Sie?
Genau, ich bin, was sage ich immer gerne, Vater von 5 Kindern, auch jetzt zu dem Bildungsthema. Meine Kinder machen übrigens, was vielleicht auch in dem Hintergrund mal interessant ist, Heimunterricht, ne? Also die sind zu Hause und ich selber arbeite für Medizintechnikunternehmen und schreibe und habe unter anderem eben dieses Buch Kulturmarxismus geschrieben, muss einmal kurz zeigen darf, was eben auch in dieses Bildungsthema mit reinspielt, genau, einfach die Hintergründe, wie es gekommen ist oder was sich verändert hat in Deutschland, in Europa, auf der Welt, ne, und was diese Problematiken auch hervorgerufen hat, genau.
Also dann ist Ihnen Erziehung, Bildung ein wichtiges Thema. Was kann man sagen?
Unter anderem, ja.
Wenn Sie Ihre Kinder selbst erziehen,
ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Man muss sagen, also wir haben eher ein ungewöhnliches Konzept, und zwar einen freien Heimunterricht, ne? Also was ja in England legal möglich ist, was auch, glaube ich, nochmal anders als manche Schweizer Kantone, kein so fest vorgeschriebene Lehrpläne oder irgendwas hat, sondern es gibt da wirklich eine komplette Methodenfreiheit. Und das heißt eben vor allem mal, dass die Kinder sich aus sich selbst heraus entfalten können und sich selbst auch ihre Themen wählen und auf der Basis dann sich selbst entwickeln und selbst nachforschen und selbst in die Themen reingehen, ne?
Ja, ich kann Ihnen vielleicht gerade sagen, weil Sie es angesprochen haben, wie das in der Schweiz läuft. Ich war damals auch noch im Kantonsrat, also im Zürcher Parlament, als diese Frage behandelt wurde. Es war vorher frei möglich, man konnte Homeschooling betreiben und das wurde dann aber auf ein Jahr reduziert. Ich war damals schon eigentlich dagegen, weil ich fand eigentlich, das ist nicht gut, wenn die Leute das wollen. Und ich wohne hier auch in einer Gegend im Kanton Zürich, wo ja viele Leute eine gewisse Staatsskepsis haben, auch vielleicht religiös motiviert, und die möchten das gerne. Und sie möchten nicht, dass der Staat allzu viel Einfluss nimmt. Also diese Frage finde ich überhaupt eine sehr wichtige. Was darf der Staat überhaupt da für Einfluss nehmen auf die Kinder? Ist das nicht eigentlich fast eines der wichtigsten Themen, das frei sein sollte? Wir hatten auch eine Initiative über freie Schulwahl im Kanton Zürich. Die ging aber, glaube ich, mit etwa 80% oder sogar noch deutlicher bachab, weiß jetzt die Zahl auch nicht mehr. Also die Leute sind eigentlich zufrieden mit der Volksschule. Und was halten denn Sie von der Volksschule in Deutschland?
Also ich sag mal, die ist letztendlich am Scheitern oder ist gescheitert. Man sieht es auch in England, also wenn man dort in die Schule reingeht, das Erste, was einem komplett erstaunt, ist die Ruhe. Es ist ruhig und das ist was, was schon in Deutschland komplett fehlt. Also gehen Sie in Deutschland in die Schule rein und es ist einfach inzwischen extrem laut in allen Fällen. Es ist sozial problematisch geworden, ne? Das haben wir die Problematik der Massenmigration. Man sieht ja, ich meine, dass es inzwischen so ist, dass bei den unter 15-Jährigen in Deutschland schon 47% Migrationshintergrund haben. Wir haben halt dieses demografische Phänomen, dass durch diese Boomer-Generation das alles noch sehr, sehr ethnisch homogen aussieht, die Gesellschaft aber faktisch schon längst nicht mehr ist, weil die nachfolgende Generation eigentlich ja schon ganz anders aufgewachsen ist. Und man hat eben durch diese, es sind viele Ursachen, ne? Aber durch diesen Verlust des gemeinsamen Ethos in der Gesellschaft, das Problem, dass eigentlich da kaum noch irgendwas zusammenkommt, ne? Das ist ungeheuer schwierig inzwischen vielfach. Also da noch irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden, auch gerade für Kinder, die in Schulen gehen und so, ne?
Sie haben, wie gesagt, sich in einem Tweet oder einem X, einem Post, wie man heute sagen muss, über den Alphabetisierungslevel ausgelassen und haben dort festgestellt, zu Kaisers Zeiten, also schon deutlich nachdem Madame de Staël von den Deutschen als dem Volk der Dichter und Denker gesprochen hat, war die Analphabetisierungsquote, lag die bei unter 1%. Heute deutlich höher. Sie sprechen von 12%. Sie sind immer etwas die Frage, was man genau als Analphabeten betrachtet. Also beim OECD, bei der OECD-Tabelle liegt Deutschland sogar bei 22% und der Durchschnitt wäre dann 26%. Wobei man eben schauen muss, was genau ein funktionaler Analphabet ist natürlich. Vielleicht können Sie das gleich sagen. Also was muss jemand können oder was muss er eben nicht können, dass man von einem Analphabeten sprechen kann?
Also im Kaiserreich war es, wie gesagt, etwas anders. Also man hatte anfänglich in den 1870er Jahren eine Alphabetisierungsrate von 70% und hat dann eben dieses sehr strenge preußische Schulsystem allgemein durchgesetzt. Und das Hauptkriterium war praktisch, dass junge Männer bei der Musterung eben ihren Namen schreiben konnten. Also kein Kreuz mehr gemacht. Daran hat man eben festgestellt, okay, die Alphabetisierung liegt jetzt inzwischen bei 0,05% 1912, also praktisch unter 1% runter. Man hatte es später auch vielfach in der Forschung untersucht und also so der Konsens ist, dass es ungefähr bei 3-4% lag, der Analphabetismus im Kaiserreich. Und dann wäre natürlich schon diese 12%, die natürlich auch nochmal ganz andere Faktoren mit einnehmen, in der Bundesrepublik ein extremer Abstieg. Ne? Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass in der Bundesrepublik...
Wenn das der Level ist, ob jemand seinen Namen schreiben kann.
Ja.
Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in Deutschland 12% der Bevölkerung nicht den Namen schreiben kann. Oder ist es wirklich schon so schlimm?
Nee, das ist praktisch diese in der Bundesrepublik wird es nochmal anders definiert. Das war das im Kaiserreich, wo die gesagt haben, also war das Hauptkriterium, dass jemand seinen Namen schreiben konnte, ne? Dass er nicht mehr als Analphabet galt. Und es ist natürlich dieses sinnerfassende Lesen, was da mit reinkommt. Und das wird eben davon ausgegangen, dass das eben ja 12% derzeit sind, ne, die das nicht können. Und ich habe das auch beruflich teilweise, ne? Dass also Leute einfach hilflos auch sind dann, ne? Die können es also nicht.
Ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der nicht lesen und schreiben kann. Vielleicht schon. Also wenn es wirklich so viel sind, ist das wahrscheinlich so. Aber wie lebt man denn in einer Welt, in der man das Handy braucht? Man muss Fahrkarten lösen, man muss Pläne studieren können und so weiter. Man kriegt Rechnungen und so weiter. Das muss man alles beherrschen. Also diese Kulturfähigkeiten. Wie geht das ohne?
Es gibt Leute, die können es wirklich sehr gut verbergen. Also das ist, die gehen damit um, die haben das gelernt, praktisch es nach außen hin zu sich da so eine Art Mimikrie aufzubauen, als könnten sie das. Das ist also jetzt nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, da ich halt relativ viel Kontakt auch habe zu allen möglichen Menschen aus allen möglichen Schichten, eben durch den Bereich, in dem ich arbeite, erlebe ich das relativ oft. Das können es einfach nicht. Und teilweise sagen sie es dann ehrlicherweise, ne? Sie müssen mir helfen. Ich kann es nicht lesen. Ne? Und teilweise aber auch nicht. Ne? Und dann wundert man sich, wieso bestimmte Sachen nicht funktionieren, weil sie es einfach die nicht bedienen können. Ne? Also.
Sie haben jetzt eben erwähnt, zu Kaiserszeiten, da gab es einfach ein Ziel. Das sollte erreicht werden. Wir sagen, bei der Musterung müssen die etwas lesen können, müssen ihren Namen schreiben können und so weiter. Und das wurde dann durchgesetzt. Heute zumindest in meiner Wahrnehmung, haben wir eigentlich die gegenläufige Tendenz, dass die Verantwortlichen, wenn sie sehen, ja, die Schüler sind schlecht, dann schrauben sie nicht die Anforderungen hoch, sondern sie schrauben sie runter. Also in Bayern beispielsweise wurde Goethes Faust vom Lehrplan gestrichen und in Berlin soll ja jetzt künftig Goethe in einfacher Sprache den Schülern beigebracht werden. Ich meine, was bringt das? Ich meine, das Wertvolle an Goethe ist ja seine Sprache.
Es ist kein Goethe mehr, sagen wir es so. Ne? Man liest kein Goethe mehr, sondern man liest irgendwas in vereinfachter Sprache, was praktisch inhaltlich das nacherzählt, was Goethe geschrieben hat. Ne?
Aber das ist doch Flederei.
Ja, ja, aber das Problem ist halt, es steht ganz viel mehr dahinter. Ne? Ich meine, eine Gesellschaft braucht eine Gemeinsamkeit, braucht irgendeinen Nenner, irgendwas, was sie antreibt zur Exzellenz, sagen wir es mal so. Ne? Und man hatte das im Kaiserreich, man hatte dort, so unterschiedlich die Gesellschaft damals auch schon war, diesen gemeinsamen Ethos in ganz vielen Bereichen noch. Und das ist verloren gegangen. Man hat eine Gesellschaft, die ungeheuer individualisiert ist und die ihre Individualisierung hauptsächlich als Konsum begreift. Also man kann als Konsument frei wählen und das ist die Identifikationsphase. Aber letztendlich das, was eine Gesellschaft trägt, nämlich dass alle sich bemühen und aufgrund dieses gesamtgesellschaftlichen Bemühens dann wirklich Spitzenleistungen dann von Einzelnen hervorgebracht können, das ist komplett verschwunden in Westeuropa.
Aber es ist ja noch nicht so lange her, dass Deutschland zum Beispiel, da gab es doch den Slogan Fortschritt durch Technik oder Vorsprung durch Technik, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das war doch dieser Drive, da hat uns Schweizer immer irgendwie neidisch gemacht, auch so im Sport, die Deutschen gingen an ein Turnier, um es zu gewinnen. Wir waren schon froh, dass wir mitmachen durften. Und das ist offensichtlich weggefallen. Täuscht das überall, oder sehen Sie das auch so?
Überall in Westeuropa ist das am Verschwinden. Ne? Das ist eine Gesellschaft, die also man hat eben praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg eben diese liberale Demokratie, diesen westlichen Liberalismus in Deutschland eingeführt. Ne? Das hat am Anfang sehr gut funktioniert. Deutschland war das Musterland, aber man hat aber übersehen, dass das Tragende, was das letztlich getragen hat, das ganze System, nämlich die Menschen selber, die sich bemüht haben, da in diesem ganzen eine Gemeinsamkeit zu tragen, dass man das ausgelöscht hat. Ne? Und sobald es wegfällt, ja.
Aber ich jetzt... diesen Drive, die Leute jammern und man liest das ständig in Studien, die Leute litten unter dem Leistungsdruck. Sie würden krank deswegen, die Rede ist von Work-Life-Balance und so weiter. Und jetzt kommen sie und sagen, ja, dieser Druck, der ist ja gar nicht da, der lässt ja auf der ganzen Front nach. Und es geht auch vergessen, dass in anderen Teilen der Welt ein völlig anderer Groove herrscht. Also die Leute sind hungrig, die wollen Leistung erbringen, die wollen dann aber auch etwas, die wollen dann auch die Früchte ihres Erfolgs ernten. Und wenn wirklich dieser Wille, Gutes zu leisten, erfolgreich zu sein, wenn der verloren geht, dann ist das ja eigentlich mit Europa vorbei.
Naja, ich sag mal, das ist noch nicht mal ein Leistungsdruck oder irgendwas, sondern das ist eine Bereitschaft, sich in dem, was man tut, besser zu werden. Und das ist glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Unterschied auch. Ne? Ob sowas in der Gesellschaft vorhanden ist. Ne? Es gibt ja den berühmten Witz in Deutschland, wenn da irgendwo in der Straße ein Loch gegraben werden muss, gräbt's einer. Hier in England gräbt's einer und drei schauen zu. Und ich kenne Bekannte in Mexiko, da ist so, da gräbt einer dann das Loch in die Straße und 30 Leute, 30 Arbeiter schauen zu. Ne? Das ist... Es muss halt so ein gewisser Wille in der Gesellschaft vorhanden sein, wirklich die Sachen, die man macht, besser zu machen. Das ist in alle Bereiche, ob das jetzt nun...
Gut, aber Deutschland baute beispielsweise die besten Autos der Welt. Und die haben es fertiggebracht, diese Autoindustrie zu ruinieren.
Richtig, ja.
Das auszulagern, was ist die Überlegung dahinter? Hat das mit dem Thema Ihres Buches zu tun?
Ja, es ist die Kulturrevolution von 68 natürlich in dem Fall. Ne? Die hatte ja drei, sag ich mal, Schwerpunkte. Einmal die Familie, man wollte ein neues Familienbild, da hat man eben dann diese Geschlechtervielfalt eingeführt, die ungeheuer ideologisch den Kindern beigebracht wird. Ne? Man hat den Multikulturalismus als positive Vision gehabt, muss man sich auch mal vorstellen, das war ja, sag ich mal, in den 1990ern das Ding, dass man eine multikulturelle Gesellschaft bekommt, ne, was das für ein Aufbruch sein wird, wie frei wir alle sein werden, wenn es eben nicht nur Deutsche oder nur Schweizer oder was ich, was es jetzt in der Stadt gibt, sondern es richtig bunt und vielfältig wird. Ne, das wird ein ganz anderes Leben sein und ein sehr positives Leben. Das war meine richtig positive Vision. Und man hat die Klimageschichte als großen Punkt, den man wo man letztlich schon in den Schulen anfängt, die zu ideologisieren und ja auch einen ungeheuren Schuldkult und so weiter aufgebaut hat. Ne? Das letztlich dieses Anarbeiten, an sich arbeiten,
Aber diese Leute, die ja, sagen wir jetzt mal, in diese Richtung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, tendieren, die behaupten ja immer von sich, sie seien der Wissenschaft verpflichtet. Sie handeln aus einer Überzeugung, das wissenschaftlich Richtige zu machen. Sie berufen sich auch immer auf die Wissenschaft. Und jetzt, aber ich brauche ja nur Zeitung zu lesen, um zu schauen, dass es andere Länder gibt, die es einfach viel gescheiter machen wie wir. Ich meine, wenn ich jetzt einfach schaue, was ist in den letzten 2 Jahren in Argentinien passiert und was ist in den letzten 2 Jahren in Deutschland passiert, dann geht es ja genau in verschiedene Richtungen. Und ich meine, der Verdacht oder die Idee, dass das etwas mit der Politik zu tun haben könnte oder eben auch mit der Geisteshaltung, die dahinter steht, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und trotzdem bleiben diese Leute eisern an ihren Konzepten fest.
Ja, es ist aus rationaler Perspektive erstmal so nicht nachvollziehbar. Man sieht halt diesen Riesenapparat. Ne? Wir haben eine Staatsquote von über 50% geschafft in Deutschland, 25, und damit wird ja ein riesiger Apparat durchgefüttert. Das darf man nicht unterschätzen. Davon lebt ja nicht nur eine ungeheuer aufgeblähte Bürokratie, davon leben ja zig NGOs, davon lebt eine ganze, ich sag's mal, Sozialmafia, also einfach nur Leute, die Dinge machen, die angeblich dem Wohl der Gesellschaft dienen, aber die streng genommen komplett unproduktiv sind, ne? Und das sind ja viele Faktoren, und deswegen ist auch diese Geisteshaltung da. Man versteht das, man sieht das ja gar nicht, ne? Weil man ist ja versorgt, man ist in dieser Maschinerie drin. Diese Maschinerie selbst sorgt für eine entsprechende Geisteshaltung, dass man sagt, wir brauchen mehr Stellen, was ich was in der Demokratieerziehung oder im Kampf gegen Rechts oder was auch immer, ne? Weil ne, der Apparat wächst, der wird immer größer, und Das ist eigentlich wirklich, wie das und umzukehren ist.
Ja. Das Wachstum des Apparats alleine sagt ja noch nicht viel. Also wenn man eine freiheitliche Grundhaltung hat oder vielleicht sogar libertäre, lehnt man das ab natürlich auch aus Kostengründen und so weiter. Aber das Wachstum des Apparats wäre ja noch hinzunehmen, wenn auch die entsprechenden Resultate sich einstellten. Und das ist ja offenbar nicht der Fall. Also wenn wir sehen, die Analphabetisierungsquote steigt, dann müsste doch ein Bildungsminister, wie von der Tarantel gestochen, hochschnellen und sagen, was müssen wir machen? Das wäre doch eines der wichtigsten Themen, mit denen sich die Politik zu beschäftigen hätte. Also wichtiger als irgendwo auf der Welt Krieg zu führen.
Ja, aber man hat halt die Ideologisierung im Fokus, ne? Es geht ja, also die Kinder, wenn sie heute, ich sag mal jetzt beispielsweise, Sexualunterricht in der Schule haben, wissen sie, dass es 40 verschiedene Geschlechter gibt. Aber sie wissen nicht, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Das finde ich total verrückt, dass sie da so rauskommen. Also ohne jegliches Wissen, was irgendwie relevant ist, letztlich rein unter ideologischen Vorgaben in der Schule vermittelt wird.
Was würden Sie denn ändern? Angenommen, Sie wären Bundeskanzler, was würden Sie machen?
In Deutschland, ja. Naja, gut, das wäre natürlich viel grundsätzlicher als bildungspolitisch. Ich würde sagen, es ist ja, denke ich, das gleiche Problem. Überall wird erstmal Grenzen zu, Remigration, Bürokratieabbau, und zwar massiv, eine in irgendeiner Form eine Förderung der Familie, die praktisch sich nicht auf das Finanzielle fokussiert. Ne? Wir haben ja immer das Gießkannenprinzip in Deutschland, man schüttet ungeheuer viel Geld aus, aber die Geburtenraten sind rückläufig, also ne, während man gleichzeitig die Regenbogenfahne überall wehen sieht, also da läuft ja was ganz gewaltig schief und das müsste praktisch ein positives Klima für Familien mit Kindern schaffen. Ne? Das sind, glaube ich, so die Kernpunkte erstmal. Energiewende, genau, das wieder rückgängig machen. Wir brauchen günstige Energie. Das ist das Rückgrat einer funktionierenden Volkswirtschaft, das Energie.
Aber das Familienbild ändern, das ist ja nicht so eine einfache Geschichte. Da müsste man natürlich wieder so wie früher diese Bilder und das.
Ja, die muss man, genau. Man muss praktisch. Ja, anstatt praktisch, wenn man heute Plakate in Deutschland sieht, dann ist da ein schwules Paar drauf und muss eine kinderreiche Familie drauf machen. Ja, eine deutsche kinderreiche Familie, und das ist ungeheuer provokant, ne? Werden sich die Leute riesig aufregen, wenn sie irgendwo eine blonde Familie mit 4, 5, 6, 7 Kindern sehen oder sowas. Ne? Dann haben sie den Shitstorm sicher. Ja, ne?
Aber wohin sind wir denn eigentlich gekommen, wenn sich heute Leute getriggert fühlen wegen einer kinderreichen Familie? Und jetzt vielleicht nicht Patchwork ist. Ich meine, da geht es ja wirklich dann sehr, sehr tief ans Eingemachte.
Geht das natürlich, ne? Und das ist, also die Problematik ist weitaus tiefer, ne? Also da ist ungeheuer viel zerfallen, also was das Rückgrat der Gesellschaft bildet. Ich meine, das Problem ist ja, je mehr die Gesellschaft schwächelt, um diesen Begriff zu gebrauchen, umso diverser sie wird, desto mehr muss der starke Staat rein, um das Ganze zu regulieren. Das ist ja das Phänomen, was diese ganzen Probleme mitmacht.
Meine schwache Gesellschaft lässt den Staat natürlich auch regulieren. Das ist klar. Die hat nicht die Widerstandskraft, auf die eigene Freiheit zu pochen. Aber ja, das ist jetzt eigentlich ziemlich deprimierend, muss ich sagen, weil ich sehe keinen Ansatz, wie man das wieder korrigieren kann. Ich meine, zum Beispiel, kommen wir nochmal auf die Schule zurück. Wie schaffen wir es, dass die Leute wieder, die jungen Schüler, wieder Freude haben an Goethe? Ich meine, zugegeben, wir waren wahrscheinlich auch nicht immer begeistert, was wir da zu lesen kriegten. Also ich weiß noch, die Leiden des jungen Werthers, die habe ich fast nicht ertragen, muss ich sagen. Die waren mir also so zugeschwülstig und alles, hab's dann also weggeworfen, hab's dann aber vor ein paar Jahren wieder mal hervorgeholt und musste sagen, ja doch, der hat also schon noch einiges drauf, der alte Goethe. Aber es ist sicher auch eine Frage, wie bringt man es den Schülern bei? Aber einfach das Niveau zu senken und sagen, ja, wir lesen jetzt Goethe halt wie in einer Übersetzung, einfach in einfacher Sprache. Das kann doch nicht die Lösung sein.
Naja, es ist Ideologie. Man hat halt eben andere Schwerpunkte heutzutage. Ne? Wenn die Kinder praktisch wissen, dass das Klima uns in den nächsten Jahren grillen wird oder eben, dass das Rechts böse ist oder dass es 40 verschiedene Geschlechter gibt, dann ist das ihnen praktisch deutlich wichtiger, als dass irgendjemand noch Goethe im Original liest. Also
Kann man hier mit Wettbewerb etwas erreichen? Oder kommt der Wettbewerb einfach automatisch, dass man gar nichts dagegen tun kann?
Na, ich sehe für zentral diesen gesellschaftlichen Ethos an. Also das ist, was wir brauchen, ist, dass wir wieder gemeinsam an was glauben. Wie gesagt, ich bin Christ. Ne? Ich sehe natürlich dann die Antwort auch ganz klar dort auch. Aber es ist immer auch mehr, was eine Gesellschaft tragen muss. Ne? Das ist wirklich gemeinsamer Glaube, was halt eben im Kaiserreich einfach noch da war. Man hat einfach, ja, Deutschland ist unser Land und das Reich wurde jetzt gegründet und endlich haben wir auch einen eigenen Nationalstaat, was wir vorher nicht hatten in Deutschland. Und es ist leider ja auch sehr kurz nur gewesen, diese Phase des Kaiserreichs. Sie müssen ja sehen, was damals alles entstanden ist. Die ganze Industrie, die ganzen großen Unternehmen sind damals gegründet worden. Also auf was Deutschland basiert, auch heute noch, kommt alles aus dieser Zeit, aus dieser Gründe. Aus dieser Gründerzeit, der ganze Altbaubestand in Deutschland, ne? die ganzen schönen Stuckfassaden und das ist alles aus der Zeit, das Ungeheuer, wie das damals geboomt ist und gewachsen ist. Und
das ist mir nur kürzlich aufgefallen, als ich in Frankfurt auf den Zug warten musste und etwas rumgeschaut und eben gesehen, wie gewisse Bauten dort noch schön waren. Also ich meine, auch die Säulen mit diesem Schnörkel und so weiter, man hat sich tatsächlich Mühe gegeben, etwas Schönes zu machen, während heute eigentlich nur noch Zweckbauten aufgestellt sind, weil das angeblich kostengünstiger sei. aber die werden dann schnell wieder abgerissen.
Ja, das ist das, was ich mit Ethos einfach meine, dass es halt eben einen gemeinsamen Willen zum Guten und zum Schönen und zum Wahren braucht. Also das hört sich jetzt ein bisschen banal vielleicht an, aber es ist eben eine Gesellschaft, wo jeder nur noch komplett auf das eigene schaut, auf den eigenen Konsum, die ist schon verloren. Also man kann da nicht mehr viel machen.
Ja, aber das muss ich grundlegend. Aber trotzdem noch dem Kaiser. Also ich sehe, was dort abging. Also auch die Nobelpreisträger, die Deutschen damals hervorbrachten, das war ja unglaublich. Nach Robert Koch und so weiter. Es gibt ja die schöne Serie da im Fernsehen, mal etwas Vernünftiges vom Öffentlich-Rechtlichen da über die Charité, wo man sieht, wie diese Leute dort mit einem unglaublichen Wissensdurst und auch natürlich einem auch Gewinnstreben, das darf man nicht ausrachen.
Natürlich, aber es ist ja auch richtig als Unternehmer.
Wollten für etwas kämpfen. Aber wenn man natürlich heute kommt und sagt, ja, wir brauchen mehr den Kaiser-Groove und etwas mehr Bismarck, dann fliegen sie ja durch die geschlossene Fensterscheibe. Das will heute niemand hören.
Das ist auch nicht, darum geht es auch gar nicht mal zwingend. Ne? Das ist ja eine Gesellschaft, die so atomisiert ist, wie sie heute ist, die schafft es nicht mehr. Ne? Das, weil die einfach die Rahmenbedingungen verloren gegangen sind. Und ja, also es wird vermutlich eine leidhafte Erfahrung werden, die Europa. Ne? Wir hängen ja auch alle zusammen als europäische Staaten. Das ist von keinem einen kommen. Man sagt den schönen Spruch, Deutschland ist die EU und die ganze EU wird auch mit Deutschland niedergehen und auch die Schweiz hängt da ja, ob sie will oder nicht, mit dran in diesem ganzen Wirtschaftsraum, die liegt ja mitten in der Mitte. Ne? Sie ist, also das ist eine ungeheure Bewegung, die wir da erleben. Und
Sie haben auch den Glauben, die Religion angesprochen. Nun ist jetzt aber eigentlich die EU ein strikt atheistisches Konstrukt.
Antichristlich sogar, nicht nur atheistisch, sondern antichristlich. Das ist ja nochmal eine Steigerungsstufe. Nur
antichristlich, genau. Also dann wäre das eigentlich auch in dieser Hinsicht genau die falsche Antwort, aus Ihrer Sicht.
Wie meinen Sie das jetzt? Habe ich jetzt gar nicht verstanden.
Ja eben, weil wenn wir sagen, wir brauchen irgendeine Klammer in einem Europa, an das wir glauben können, was ich meine, es kann ja niemand ernsthaft davon ausgehen, dass Frau von der Leyen und ihre Truppe dort Europa aus einer Sinnkrise, sage ich jetzt mal, herausführen kann. Eben die Religion ist kaputt. In Deutschland gibt es zwar, sind die Kirchen eigentlich noch sehr aktiv, die kriegen sehr viel Geld. Aber wenn man so einen Kirchentag sich anschaut, dann geht es dazu wie bei einem Parteitag der Grünen.
Richtig, ja.
Also das ist eigentlich inhaltsleer. Ja. Also dann haben wir also als Aufgabe, darüber nachzudenken, wie wir wieder an das Gute, das Wahre und das Schöne herankommen, was da für eine Klammer wieder für die Gesellschaft gefunden werden kann. Das waren sehr spannende, interessante Eindrücke, lieber Herr Kaiser. Das war, ja, das gibt, regt an zum Denken. Ich danke Ihnen sehr vielmal, dass Sie da sich die Zeit genommen haben für Deutsch und Deutlich. Und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Familie und in Ihrem Beruf da auf der Insel. Vielen
Dank. Alles klar, ich danke Ihnen. Ne? Und dann schönen Tag an alle. Bis dann, tschüss.